Ich grüße euch auch alle ganz herzlich und freue mich, hier sein zu dürfen und mit euch zusammen in Gottes Wort zu schauen, zu gucken, was er uns sagen möchte. Und ich habe heute ein Thema, mit dem ich euch einerseits herausfordern möchte und andererseits aber auch gleichzeitig entlasten möchte. Und ich will versuchen, mit euch zusammen hier das in der Bibel ein bisschen nachzulesen. Das Thema ist genug. Genug, das kann man einerseits sehr negativ auffassen. Ich habe genug von dir, ich habe genug davon, ich möchte es nicht mehr. Also genug. Oder man kann es sehr positiv auffassen. Genug, wenn man zum Beispiel am Essen ist und man fragt, ob man noch was trinken möchte, sagt man danke, ich habe genug. Es war sehr gut, vielen Dank. Ich brauche nicht mehr. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und so ist dieses Thema auch immer wieder in unserem Leben. Einerseits etwas, wo wir genug von etwas Negativem haben. Manchmal vielleicht nicht genug von etwas Positivem. Und ich würde auch sagen, wo wir lernen müssen, genug sagen zu können. Was ich damit sagen möchte, sehen wir gleich. Und zwar gibt es einen Bibelvers in Epheser 5, Vers 20, der lässt sich sehr leicht lesen. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Vers lässt sich sehr angenehm, sehr leicht lesen. Da geht es eigentlich darum, die ganze Zeit im Licht zu wandeln, ein Leben zu leben als Christ, sich gegenseitig zu ermutigen, sich gegenseitig zu erbauen. Und dann sagt gesagt, allezeit für alles dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Vers lässt sich, wie gesagt, schon leicht lesen, aber er lässt sich so schwer leben. So schwer lässt sich dieser Vers hier leben. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Punkt schon angelangt seid, wirklich ehrlich, alle Zeit für alles Gott dankbar zu sein. Und ich bin aber auch der Zuversicht, dass es möglich ist. Denn wir haben den Geist Gottes, der Unmögliches bewirken kann, der uns leitet. Aber ich möchte versuchen, ich sage bewusst versuchen, auf diesen Vers mit einer anderen Bibelstelle eine Antwort zu geben und dann am Ende der Predigt nochmal drauf zu kommen. Und zwar geht es um den Bibeltext aus 1. Timotheus, die Verse 6 bis 12. Ich habe hier die Verse noch einmal hier vorne, wer sie mitlesen möchte. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kurz davor schreibt Paulus, dass es einige Menschen gibt, also im Timotheusbrief gibt er an seinen Mitarbeiter Timotheus viele gute und weise Ratschläge. Und dann schreibt er, es gibt Menschen, die sehen, dass dieses Christentum gerade so richtig, wie man sagt, so ein Boom ist. Es blüht auf, viele Menschen haben Interesse daran. Und da haben sich einige Leute gedacht, wenn das so gut ankommt, dann können wir unser Geld damit verdienen. Es waren dann so Reiseprediger, die sind dann rumgewandert und haben Geld verdient. Und die haben versucht, darin ein Mittel zum Gewinn zu finden. Die haben wollten das Christentum ausnutzen, um reich zu werden. Und dann sagt Paulus, nein, das ist kein Mittel zum Gewinn. Was aber ein großer Mittel ist, was aber ein wirklich großer Gewinn ist, das sagt er uns in diesen Versen hier. Eine genügsame Einstellung. Paulus schießt eigentlich mit derselben Sprache des Gewinns zurück, wo er sagt, die Leute meinen, das Christsein ist ein Mittel zum Gewinn. Sagt er, nein, der Gewinn ist das Christsein verbunden mit einer genügsamen Einstellung. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, sagt er. Er sagt, es ist, wenn ich als Christ lebe und dann noch genügsam bin, dann sagt er, das ist ein großer, großer Gewinn. Man könnte sagen, man ist reich darin, wenn man das beherrscht hat, wenn man das kann. Denn er sagt, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Ein Motto, das wir alle kennen, ist, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das bedeutet für uns, wenn ich von dieser Welt gehe, nehme ich nichts mit. Ich gehe mit leeren Händen. Und Paulus sagt, du bist mit leeren Händen auf diese Welt gekommen. Manchmal sagt man so, wenn jemand besonders gut irgendwas kann oder sehr gerne macht, sagt man, der ist damit zur Welt gekommen. Gibt es zum Beispiel irgendeinen leidenschaftlichen Musiker, man sagt, der ist mit seiner Gitarre auf die Welt gekommen. Sagt man einfach so, weil er es schon immer gemacht hat und gerne macht. Aber es ist ja nicht so. Wir kommen ja wirklich auf die Welt und haben nichts. Und wenn wir gehen, haben wir genauso nichts in der Hand. Leere Hände. Und das ist das, was Paulus sagt. Es ist gut, wenn man genügsam ist, denn wir sind ohne Hab und Gut auf diese Welt gekommen und wir werden ohne Hab und Gut diese Welt verlassen. Er sagt also, was bringt es überhaupt, wenn ich mit leeren Händen zur Welt komme und dann meine 20, 30, 50, 80, je nachdem wie viel Gott schenkt, jahrelang damit verbringe, mir Besitz anzuhäufen, einfach nur, dass ich wieder mit leeren Händen gehe. Er sagt, das macht keinen Sinn. Und deshalb ist es ein großer Gewinn, wenn ich als Christ genügsam bin. Das bedeutet nicht, dass wir nichts haben dürfen. Das bedeutet auch nicht, dass wir uns etwas zulegen dürfen. Aber es ist eine Einstellung, die ein großer Gewinn ist. Er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen. Also wenn ich das jetzt mal auf unsere Zeit herunterbreche, selbst wenn du alles verlierst und von sozialen Hilfen abhängig bist, dann hast du eigentlich noch genug. Warum? Du hast was zu essen. Du hast was zum Anziehen. Mehr braucht der Mensch nicht zum Leben. Vielleicht noch das Dach über dem Kopf. Je nachdem, in welchem Land du lebst, wo es warm oder kalt ist. Du hast was zum Essen, damit du nicht hungern musst. Du hast was zum Anziehen, damit du nicht frieren musst. Wenn ich diesen Vers schreiben würde, hätte ich da wahrscheinlich noch 50 Sachen dazugefügt, wo ich sagen kann, das ist dann genug. Wenn ich noch mein Auto habe, wenn ich noch einen guten bezahlten Job mit den passenden Arbeitszeiten habe, ein Gehalt, das ich mir vorstelle, so wenig Arbeitsstunden wie möglich vielleicht, das ist dann genug. Ja? Also so tickt der Mensch, so denken wir oft auch unbewusst. Es ist irgendwie nie genug. Es ist nie irgendwie... Ich vergleiche das immer mit meiner Zeit als Arbeiter, als Azubi. Als ich damals, ich war nicht sehr gut in der Schule und in der weiterführenden Schule, wurde ich dann gegangen. Und dann hat mich ein Christ in Lebach aufgenommen, ein Musikgeschäft. Der hat gesagt, hey, du darfst von mir ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen arbeiten. Dann habe ich angefangen, bei ihm zu arbeiten. Dank diesem Mann bin ich auch zu Jesus gekommen, würde ich mal so behaupten. Aber da habe ich dann so meine paar Euro in der Woche verdient. Das war okay. Aber nachdem man sich daran gewöhnt hat, dachte man, ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Dann habe ich mein Azubi-Gehalt bekommen, 400 Euro, als ich meine Ausbildung dort angefangen habe. Und ich wusste gar nicht, ich habe mir von meinem ersten Gehalt Schlittschuhe gekauft, obwohl ich gar keinen Schlittschuh fahre. Und ich wusste nicht, wohin mit dem Geld, weil es auf einmal so viel war. Und auf einmal das zweite, dritte, vierte Gehalt, wo man sich so denkt, ah, ein bisschen mehr hätte ich doch gern. Dann hatte ich irgendwann einen Vollzeitjob. Dann denkst du dir so, oh, ist gut, aber es ist noch nicht genug. Ich will noch. Ich will noch. Und ich bin mal so dreist zu behaupten, das Herz des Menschen ist ein bodenloses Fass. Ein Fass ohne Boden. Da kannst du noch so viel reinkippen, es wird nie voll. Und Paulus sagt hier, hey, es ist wichtig, eine genügsame Einstellung zu haben. Und wenn du das Notwendigste hast zum Leben, ist es genug. Warum ist es so wichtig? Warum schreibt er das? Eine genügsame Einstellung schützt vor einem Weg ins Verderben. Weiter schreibt er, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Wenn wir diese kleine Figur hier sehen, ich denke, sie müsste fast allen Menschen hier bekannt sein. Donald Duck aus Entenhausen. Ich mag diese... Oh, da, Entschuldigung, genau, Dagobert Duck. Dagobert Duck aus Entenhausen. Ich mag diese Figur, die ist mir irgendwie sympathisch. Aber eigentlich, wenn es um Geldliebe, um Geldgier geht, dann ist es die Bosheit in Person. Und das ist das Paradebeispiel dafür. Also wenn es darum geht, jemanden aufzuzeigen, der an seinem Geld, wenn er noch einen dritten Arm hätte, auch noch damit festhalten würde. Er hat, sein Hobby ist es, viel Geld anzuhäufen und noch mehr Geld anzuhäufen und darin gelegentlich zu baden und keinen Penny rauszurücken, nicht mal an seine lieben Verwandten. Paulus sagt, eine genügsame Einstellung schützt dich vor einem Weg ins Verderben. Warum? Weil dieser Weg ins Verderben folgendermaßen aussieht. Menschen, die immer mehr und mehr und mehr wollen. Und das will ich jetzt gar nicht nur auf das Geld beziehen. Das können wir auf unser Ansehen beziehen. Wie werden wir von den Menschen um uns herum wahrgenommen? Bin ich so, wie ich bin, gut genug? Bin ich angenommen von Gott und von meinen Mitmenschen? Oder will ich mehr? Will ich cooler sein? Will ich mächtiger sein? Will ich angesehener sein? Will ich mehr das Sagen haben in der Gruppe? Oder will ich noch mehr Geld haben? Wenn ich noch mehr und mehr und mehr habe, sagt Paulus, dann fallen diese Menschen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist. Ich wollte schon manchmal Sachen haben. Ich wollte sie haben, auch wenn ich sie mir nicht leisten konnte. Ich will das haben. Und unsere Gesellschaft heute, super, 0% Finanzierung, nimm. Hast 36 Monate Zeit, das zurückzuzahlen. Und man nimmt sich. Und man will noch ein paar Sachen. Das ist ja irgendwo auch gut. Aber da fangen wir an, in unvernünftige und schädliche Begierden zu fallen. Wie viele Menschen leben in Schulden? In Schulden, in die sie sich selbst hineingeritten haben, einfach nur wegen diesem hier. Nicht alle Schulden sind böse und schlecht. Man macht Schulden, gerade wenn man ein Haus baut oder sonst etwas. Und manchmal geschehen Situationen, wo man Schulden aufnehmen muss. Aber wie viele Menschen reißen sich ein Bein raus, wie man so sagt, einfach nur um etwas zu erreichen und zu erlangen, was sie gerne wollen. Weil sie mehr wollen, weil es noch nicht genug ist. Ich habe ein altes Handy vielleicht, und es ist mittlerweile nicht mehr so cool. Alle meine Freunde haben ein neues. Ich kann es mir natürlich nicht leisten. Was mache ich? Ich nehme vielleicht einen Kredit auf, ohne dass ich ihn mir wirklich leisten kann. Habe danach Probleme. Vielleicht gehst du sogar noch weiter. Es gibt Menschen, die fangen an zu stehlen, weil sie etwas haben wollen. Und es gibt Menschen, die fangen an zu morden, weil sie etwas haben wollen. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Und sie schaden den Menschen. Verderben und Untergang ist die Folge davon. Wenn wir gucken, wovon die meisten, nicht alle, aber die meisten Kriege stattgefunden haben, dann war es einfach nur Macht und Geld. Weil es die Leute, die das wollten, haben damit vielen Menschen geschadet. Einfach, weil es nicht genug war, was sie hatten. Und dann sagt er, die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Paulus sagt, diese Liebe nach Geld ist die Wurzel von dem ganzen Bösen, was hier geschieht. Geld regiert die Welt, gibt es so ein schönes Sprichwort. Also es heißt nicht, dass Geld böse ist. Es ist auch nicht Sünde, reich zu sein. Es ist auch nicht verkehrt, Dinge von Gott anzunehmen, sie zu genießen und dankbar zu sein. Aber diese Geldliebe, dieses Ausrichten auf das, ich will mehr, ich will mehr, ist die Wurzel alles Bösen. Und dann geht das sogar so weit, dass er sagt, es gibt Menschen, die haben danach getrachtet und die haben sich ganz, ganz schlimme Schmerzen zugefügt. Sie sind vom Glauben abgeirrt, haben sich Schmerzen zugefügt. Es waren Menschen, die unterwegs waren und sie haben sich selbst geschadet. Sie haben ihr Leben, ihr irdisches Leben hier so kaputt gemacht, einfach nur durch dieses Ich will mehr. Mehr und mehr und mehr. Und dabei vergessen wir oft, was wir eigentlich haben, wie beschenkt wir eigentlich sind. Ich weiß nicht, ob einige von euch die Filmreihe von Star Wars kennen, ob sie sich das angeschaut haben. Da ist auch einer, der sehr begabt ist, sehr viel Kraft hat, sehr gesegnet ist, könnte man sagen. Der wird später zu einer bösen Person, weil er mehr wollte. Er wollte mehr und mehr und mehr. Er war ein Guter und er hatte so vieles. Er war mit einer der Stärksten unter seinen Leuten und er wollte mehr. Und ich denke, so geht es uns oft. Wenn wir nicht lernen, genügsam zu sein, eine genügsame Einstellung zu haben, hier damit zu sagen, okay, eigentlich habe ich alles. Wenn ich an meinen Kühlschrank gehe und aufmache und da ist was zu essen, dann bin ich reicher als die Hälfte der Weltbevölkerung. Aber das ist mir oft gar nicht bewusst. Ich ärgere mich, wenn ich in einen Kühlschrank gehe, aufmache und das drin ist, was ich gerne möchte. Aber da ist was drin. Bei vielen Menschen ist nicht mal etwas drin. Die haben nicht mal einen Kühlschrank. Also wenn ich meinen Kühlschrank aufmache und da liegt etwas zu essen drin, bin ich reicher als 50% der Weltbevölkerung. Weil da was drin ist, weil ich was zu essen habe, weil ich nicht hungern muss. Und wenn ich diese Einstellung habe, dann schützt es mich vor einem Weg, der mir selbst viel Schaden zuführt. Und diesem Weg sollten wir fliehen, sagt Paulus. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Du, ich, fliehe diese Dinge. Strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Paulus sagt, dieser Weg nach mehr, dieser Weg nach Ungenügsamkeit oder wie man das nennen soll, dem sollst du fliehen. Der schadet dir als Christ, sagt er. Fliehe diese Dinge. Fliehe diese Dinge, weil du sowieso mit leeren Händen von dieser Welt gehst. Strebe aber nach Dingen, nach Tugenden, die deutlich wichtiger sind. Nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, nach Glauben, nach Liebe, Ausharren, nach Sanftmut. Ich denke mir, wenn wir diese Tugenden hier, wenn wir danach streben würden, wie wir manchmal nach Dingen streben, die wir auf unserer Erde hier haben wollen. Ich weiß nicht, ob wir hier mit dem Himmel auf Erden fast schon hätten, wenn wir einfach nur nach diesen Dingen hier streben würden. Durch Gottes Geist geleitet können wir danach streben, wollen wir auch danach streben. Aber wir müssen uns immer wieder neu in Erinnerung rufen, was hat denn überhaupt Relevanz? Habe ich denn nicht schon genug, was ich habe? Bin ich nicht schon reich beschenkt in meinem Materiellen, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten? Oder neige ich immer so ein bisschen rüber zu schielen, was der andere hat? Und sagen, erst wenn ich das habe, erst wenn ich das habe, dann habe ich genug. Und dann hast du das vielleicht mal. Und dann wieder was anderes. Also genug, diese Einstellung soll uns nicht zu einer Passivität führen, dass wir sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin, es ist alles gut. Nein, er sagt, strebe nach wichtigeren Dingen. Wir sollen uns weiterentwickeln, wir sollen vorwärts gehen. Aber nach Dingen, die wirklich Bestand haben, die über den Tod hinausgehen, die Ewigkeitsperspektive haben. Es gibt auf dieser Welt zwei Möglichkeiten. Diesen Weg und diesen Weg. Counseling heißt, glaube ich, Lösung, gell? Es gibt ein Problem und es gibt immer eine Lösung angeboten. Egal in welchem Weg du gehst. Die einen sagen dir, du brauchst mehr, du brauchst mehr, du brauchst mehr. Und die zeigen dir die Probleme, die du hast, die bieten dir eine Lösung. Und du hast die Wahl, diesen Weg zu gehen. Du hast die Wahl, um zu sagen, okay, sieh was, das, was hier um mich herum passiert, es ist nicht genug, wenn ich nur zu essen, zu trinken habe, zum Anziehen habe. Ich brauche wirklich mehr und mehr und mehr. Dann geh diesen Weg und die werden dir auch eine Lösung finden. Aber es ist die Gefahr, sagt Paulus, dass du dir selbst viele Schmerzen damit zufügst. Und im Endeffekt ist es sowieso nur zeitlich begrenzt, was du dir hier anhäufst. Da gibt's aber noch einen anderen. Es ist Gott, der sagt, geh diesen Weg hier. Es ist okay. Ich habe dich beschenkt. Ich bin dein Vater. Das Bild des Vaters ist so wunderbar. Er beschenkt uns. Er behütet uns. Er versorgt uns. Er liebt uns. Er erzieht uns. Er ist da und er gibt uns alles, was wir brauchen. Ich habe jetzt eine Tochter, die ist 15 Monate alt. Wenn die jetzt einfach mal sagen würde, Papa, das, was du mir gibst, ist nicht genug. Ich gehe jetzt sonst wohin. Dann geht sie raus, fällt hin und durchbohrt sich mit vielen Schmerzen. Sie hat dann viel Leid, weil sie vom Papa weggelaufen ist. Ich als Papa oder meine Frau als Mama, ich denke, jeder von euch hier ist ein Elternteil oder ein Kind. Jeder von uns ist ein Kind von Eltern. Wir haben Dinge bekommen von unseren Eltern. Die haben uns großgezogen. Wir haben uns versorgt. Und wenn ich als Kind meines himmlischen Vaters sage, dieser Weg hier, das ist mir nicht genug, ich laufe lieber diesen Weg hier, was tue ich da meinem Vater eigentlich an? Ich durchbohre nicht nur mich mit vielen Schmerzen, ich durchbohre auch das Herz meines Vaters mit vielen Schmerzen. Wenn ich ihm sage, das, was du mir gibst, reicht mir nicht. Du bist ein schlechter Vater, ich will mehr haben. Was sage ich damit anderes aus? Er sagt, hey, strebe nach wichtigeren Dingen. Dinge, die dir auch dein himmlischer Vater gibt, die gut sind für dich und für deine Mitmenschen. Und es ist nicht leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Vor allem nicht in einer Gesellschaft, die vom Kapitalismus beherrscht wird. Aber er sagt, kämpfe diesen guten Kampf. Kämpfe. Es ist ein Kampf. Kämpfe diesen guten Kampf des Glaubens. Und er nennt ihn bewusst einen guten Kampf. Es ist nicht einfach irgendein Kampf, dem, oh nein, schon wieder kämpfen. Es ist ein guter Kampf und es lohnt sich dafür zu kämpfen, sagt er. Ergreife dieses ewige Leben. Ergreife es, pack es mit beiden Händen. Du bist zu diesem ewigen Leben berufen worden. Du hast dieses Zeugnis bekannt vor vielen Menschen. Und das sage ich auch uns, dir und mir heute, der du dich für Jesus entschieden hast, dich taufen gelassen hast, es nach außen hin bezeugt hast, durch Zeugnisse gegeben hast. Dieses gute Zeugnis hast du vor Menschen abgelegt. Jetzt geh nicht einen anderen Weg. Und auch ich soll diesen Weg nicht gehen. Auch du nicht. Warum? Es ist nicht ein Verbot, wo Gott sagt, das sollst du nicht, weil ich es nicht will. Es ist doch nur der Schutz des himmlischen Vaters an dir und mir, an unserem Herzen. Dass wir dankbar sind für das, was wir haben und nach wesentlicheren Dingen streben. Kämpfe diesen guten Kampf des Glaubens. Ich habe hier ein ganz kleines Video mitgebracht. Das habe ich mal zusammengestellt, weil mir das wirklich so auf dem Herzen gelegen hat. Wie man eine Frage zweideutig beantworten kann. Thank you. Also diese Fragen hier sind vielleicht etwas provozierend gestellt. Und ich möchte damit auf keinen Fall unsere Probleme, die wir, wie du und ich heute haben, kleinreden. Jeder von uns hat Dinge, die ihn beschweren, die ihn belasten, die ihm das Leben als Christ schwer machen. Aber ich will versuchen, mit euch gemeinsam eine Perspektive zu gewinnen, die darüber hinausschaut. Eine Perspektive zu bekommen der Dankbarkeit. Denn wir haben viel Grund zum Danken. Auch wenn wir parallel dazu viel Leid haben, viele Sorgen haben, die uns heute quälen, haben wir doch viel, viel Grund zum Danken. Und ich habe da immer wieder einen Lehrer vor meinen Augen, der bei uns in der Bibelschule war. Ich zitiere das immer wieder, dass der war krank, unheilbar krank, und er litt darunter, und trotzdem sagte er: Ich kann an Gottes Liebe zu mir nicht zweifeln, weil seine Liebe hat er mir schon am Kreuz bewiesen. Alles andere sind kleine Sahnehäubchen im Leben. Den Kuchen, den habe ich am Kreuz bekommen. Die Torte. Das Geschenk, wofür es sich wirklich zu danken lohnt. Und eine genügsame Einstellung schützt vor einem Weg ins Verderben, dem man entfliehen sollte. Das ist, denke ich mir, das, was Paulus Timotheus sagen wollte. Und ich denke auch für uns ganz, ganz relevant ist. Gerade in einer Welt, in der wir doch so oft von dem Zeitgeist beherrscht werden, der uns was ganz anderes lehrt. Jetzt nochmal vielleicht zur Frage zurück. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich so weit bin, es schon zu sagen, dass ich wirklich ehrlich alle Zeit für alles dankbar sein kann. Und ich denke mir, in jeder Situation kann Gottes Geist die Kraft dazu schenken. Aber ich denke mir, parallel dazu, ob wir für alles dankbar sein können, gibt es eine Sache, für die wir immer dankbar sein können. Und eine Sache, die uns immer wieder ermutigt und erbaut und alles andere eigentlich fast schon relativiert. Das heißt, wenn ich als Christ das Abendmahl hier gefeiert habe, mir dessen bewusst geworden bin, was Christus für mich getan hat, dann bin ich reicher als der gottloseste Milliardär dieser Welt. Du bist reich. Reich, denn du bist das Kind des Vaters, dem alles gehört. Du bist Erbe eines ewigen, unvergänglichen Lebens. Also, ich weiß nicht, ob du für alles ehrlich dankbar sein kannst. Vielleicht manchmal, wenn Gott deinem Herzen diese Dankbarkeit bewirkt, das glaube ich ganz fest. Aber für eine Sache können wir wirklich dankbar sein. Die Dankbarkeit für das Kreuz, den Tod und die Auferstehung Jesu, den Kern des Evangeliums, ist meiner Meinung nach der Brennstoff, der unseren Glauben am Brennen hält. Wir als Christen, wir haben immer wieder Zeiten, wo wir lau werden, wo der Zeitgeist uns wieder mehr einnimmt, wo die Welt schreit, du brauchst mehr, du hast nicht genug. Wo du vielleicht als Christ auch denkst, ach, das ist ein Trott, wo ich hier gerade drin bin. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass du zurück zur Quelle kommst und dankbar für das bist, was er für dich getan hat. Deshalb ist das Abendmahl so ein wichtiges Ereignis, dass wir dankbar werden. Denn das ist der Brennstoff für unseren Glauben, dass er wieder hell wird, dass er wieder warm wird. Das ist der Klebstoff, der meinen zerbrochenen Glauben am zusammenhält. Also wenn du vielleicht nicht mehr weiterkommst, wenn du gefallen bist, wenn du am Boden liegst und denkst, eigentlich dürfte dir keiner mehr vergeben, nicht einmal mehr Gott, dann sei dankbar hierfür. Denn Gott wusste schon damals, was du alles tun wirst. Und er ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Also er kann deinen Glauben, diese Dankbarkeit kann deinen Glauben zusammenhalten. Und er ist der Treibstoff. Der Treibstoff, dessen Liebe mich zu den verlorenen Menschen drängt. Wenn ich wirklich dankbar bin für das, was hier oben geschehen ist, Tod und Auferstehung Jesu, dann sollte mich das aufrütteln. Es sollte mich aufrütteln, damit nicht nur ich diese Dankbarkeit und diesen Reichtum habe, sondern auch andere. Dass andere Menschen lernen, das, was ich habe, ist genug. Das, was ich habe, ist mehr als genug. Und ich denke mir, das dürfen wir lernen. Und ich denke mir, da dürfen wir unterwegs sein. Gottes Geist, Gottes Gnade schenkt uns die Kraft dazu auf diesem Weg. Und ich möchte einfach dich ermutigen, sie ermutigen, immer wieder zurück zur Quelle. Denn das hier ist wahrer Reichtum. Alles andere ist gut und schön, aber es ist nicht die Freude. Amen. Ich möchte noch gerne kurz beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns versorgst, dass du genug gibst, dass du das, was du uns gibst, aus Liebe kommt, Herr, und dass es ja wirklich reichlich ist. Bitte hilf uns, nicht undankbar zu sein und alles für uns zu behalten. Herr, hilf uns, den Menschen, die Not leiden, zu sehen. Herr, hilf uns, diesen Menschen beizustehen. Hilf uns, die Liebe, die du uns erweist, an andere weiterzugeben. Und hilf uns, ein Segen zu sein. Danke dafür, dass du uns reich beschenkt hast, im materiellen wie im geistlichen Sinne, Herr. Du hast wirklich genug gegeben, Herr. So lass uns, Herr, das nicht nur für uns behalten, sondern es liebevoll mit anderen teilen, Herr. Zu deiner Ehre, dass dein Name hoch erhoben wird, Herr. Bitte segne uns dabei, bitte schenke uns Kraft und führe und leite du uns. Hilf uns, dass wir unsere Probleme bei dir ablegen dürfen, mit Dankbarkeit ablegen dürfen und trotzdem gleichzeitig wirklich Frieden und Freude ausstrahlen dürfen. Denn wir haben genug in dir, Herr. Danke dafür. Amen. Thank you.